Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Mit Sandra Pfister, guten Tag. Die Mieten in Ballungsräumen steigen und steigen und die Kaufpreise für Wohnungen ohnehin. Vor 2,5 Jahren hat die Bundesregierung gesagt, das geht so nicht weiter, wir müssen gegensteuern. Wir schauen heute, ob das denn geklappt hat mit dem Gegensteuern und ob der Berliner Spezialweg, den Mietpreis zu deckeln, die Lage auf dem Wohnungsmarkt dort denn entspannt hat. Impfungen, Covid-Behandlungen, Spätfolgen, vieles dreht sich im Moment um Krankenhäuser und deren Kapazitäten. Fresenius, ein Krankenhauskonzern, ist da normalerweise gut im Geschäft. Und die Tochter, Fresenius Medical Care, ist auf Dialyse spezialisiert und war eigentlich immer für solide Gewinne zuständig. Bis jetzt. Weil Nierenversagen besonders anfällig macht für Corona, sind Fresenius Medical Care viele Kunden regelrecht weggestorben. Bianca von der Au mit Details.
So bitter es vielleicht klingen mag, aber die Pharma- und Gesundheitsbranche ist seit der Corona-Pandemie im Aufwind und verdient viel Geld mit zum Teil lebensrettenden Erfindungen wie dem Impfstoff oder Beatmungsgeräten. Aber nicht alle Unternehmen aus dem Gesundheitssektor sind Gewinner der Krise. Deutschlands größter privater Krankenhausbetreiber Fresenius hat im vergangenen Jahr einen Gewinneinbruch um 4% verbucht auf knapp 1,8 Milliarden Euro. Operationen wurden verschoben, um Intensivbetten für Corona-Patienten freizuhalten. Diese standen aber in vielen Fällen letztendlich leer. Da weniger operiert wurde, kamen auch weniger Arzneien von der Flüssigmedizintochter Fresenius Kabi zum Einsatz. Und bei der Dialysetochter Fresenius Medical Care machte sich bemerkbar, dass viele Dialysebehandlungen ausfallen mussten. Fresenius will nun im großen Stil Kosten einsparen. Anleger waren enttäuscht von den Geschäftszahlen. Die Kurse beider Unternehmen starten mit gut 0,5% Minus in den Handel. Anders die Börsenreaktionen auf Geschäftszahlen von Covestro. Trotz eines Gewinneinbruchs im vergangenen Jahr kam der Spezialchemiekonzern besser durch die Corona-Pandemie als gedacht und blickt positiv aufs laufende Jahr.
Und das nehmen wir gleich mit an die Börse. Covestro war ja der andere DAX-Konzern, der heute im Mittelpunkt steht. Frau Werle, wie haben denn die Anleger Covestro belohnt?
Ja, es gab eine regelrechte Berg- und Talfahrt bei den Aktien von Covestro. Aktuell ein Plus von 1%. Bei Fresenius und Fresenius Medical Care, die sind ja eben auch angesprochen worden. Da sehen wir genau die gegengesetzte Reaktion. Fresenius Medical Care, die Aktien 1% im Minus und die Papiere von Fresenius sind leicht im Plus.
Wie hat sich denn der DAX insgesamt entwickelt?
Zu Handelsbeginn stand noch ein kleines Plus auf der großen Anzeigetafel. Mittlerweile ein deutliches Minus, minus 1%. Der DAX fällt auf 13.805 Punkte. Ja, viele sehen Licht am Ende des Tunnels, hoffen auf Lockerungen, hoffen auf eine Normalisierung des wirtschaftlichen und des gesellschaftlichen Lebens. Aber es ist einfach keine ausgemachte Sache, dass das auch wirklich so passiert. Anleger trennen sich heute von Aktien von Unternehmen, die zu den Profiteuren der Corona-Pandemie gehört haben, beispielsweise der Essenslieferdienst Delivery Hero. Ja, und auch die Sorgen nehmen wieder zu, beispielsweise die Sorgen, dass die Inflation steigen könnte, was jeder Einzelne von uns ja wohl zu spüren bekommen würde.
Ja, diese Sorge, die war schon seit Tagen so ein bisschen im Hintergrund. Heute hat Eurostat neue Zahlen dazu veröffentlicht, die darauf hindeuten, dass die Preise in der EU wieder steigen. Die einen sagen also, die Inflation kommt ganz sicher, die anderen sagen, macht euch keine Sorgen.
Ja, darüber habe ich mich kurz vor der Sendung mit Martin Lück unterhalten. Er ist Ökonom, arbeitet für den Vermögensverwalter BlackRock. Von Martin Lück wollte ich wissen, wie kommt es denn zu solch unterschiedlichen Einschätzungen? Hier ist seine Antwort.
Ja, das hat wohl mit dem Zeithorizont zu tun. Die einen erwarten wahrscheinlich nur einen Preisschub, der sich sehr schnell wieder abkühlt, zum Beispiel von höheren Energiepreisen oder auch von der Mehrwertsteuererhöhung. Die anderen erwarten eventuell, dass sich das in eine Lohnpreisspirale übersetzt und längerfristig anhält. Und das kann man dann schon mal unterschiedlich einschätzen.
Woher kommt denn die Angst vor der Inflation?
Ja, besonders hier in Deutschland ist die Angst vor der Inflation historisch begründet, dadurch, dass im 20. Jahrhundert ganze Generationen zweimal Hab und Gut verloren haben durch starke Inflation nach Weltkrieg I und II. Und das ist natürlich weitergegeben worden, dieses Narrativ. Deshalb ist, glaube ich, in Deutschland die Inflationsangst stärker verbreitet als in anderen Ländern.
Gehen wir dem Phänomen auf den Grund. Was sind denn kurzfristig die Preistreiber?
Ja, die kurzfristigen Preistreiber sind die Mehrwertsteuernormalisierung Anfang des Jahres um 3 Prozentpunkte. Das ist Punkt 1. Der zweite Punkt ist, dass der Ölpreis deutlich gestiegen ist. Der war ja im März letzten Jahres am Tiefpunkt. Das kommt obendrauf. Und dann wird sich wahrscheinlich auch so etwas wie angestaute Nachfrage bahnbrechen, wenn der Lockdown gelockert wird. Und das preisen die Märkte jetzt schon ein. Das führt zu einem überproportional starken Anstieg der Inflation, zumindest in der zweiten Jahreshälfte.
Was sind langfristig Preistreiber?
Dazu müsste dann kommen, dass dieser Inflationsschub, den man einmalig sieht, auch übersetzt wird in höhere Löhne, sozusagen den Beginn einer Lohnpreisspirale. Denn ansonsten verpufft natürlich ein einmaliger Preisimpuls schon nach einem Jahr. Denn eine Inflationsrate ist ja nichts als die Jahresveränderungsrate eines Preisindex. Insofern müsste das dann tatsächlich sich in einen längerfristigen Preisanstieg über die Löhne übersetzen.
Spielt da möglicherweise auch sowas wie eine Deglobalisierung eine Rolle?
Das spielt sicherlich auch eine Rolle, weil Unternehmen ihre Wertschöpfungsketten, ihre Lieferketten verändern, auch zulasten der Preise. Ob sie dann diese höheren Produktionskosten, die sich daraus ergeben, wirklich an die Konsumenten weitergeben, das hängt dann sehr stark von der Erholung der Nachfrage, also von der gesamten Wirtschaftsaktivität ab und natürlich auch von der Liquiditätsversorgung durch die Notenbanken.
Wenn Preise steigen, reagieren Notenbanken normalerweise darauf, dass die Zinsen angehoben werden. Rechnen Sie damit, dass das auch diesmal der Fall sein könnte?
Jein, zumindest nicht im kurzfristigen Maße. Früher haben Zentralbanken schon in eine Normalisierung hineingebremst. Also wenn die Inflationsrate sich der 2% wieder angenähert hat, haben sie schon restriktive Maßnahmen beschlossen. Wir glauben, dass es diesmal länger dauert und dass die Inflation die 2% erreichen und vermutlich auch überschreiten wird, ohne dass die Zentralbanken zumindest massiv darauf reagieren.
Das heißt, wir haben niedrige Zinsen. Wir werden möglicherweise steigende Inflationszahlen sehen. Eine brandgefährliche Mischung.
Das stimmt, zumindest wenn man seine Altersvorsorge nach wie vor im Sparstrumpf aufhebt, weil wenn die Inflation steigt und gleichzeitig man keine Zinsen bekommt, dann wird natürlich das Ersparte immer weniger wert. Grund umso mehr für Anleger, beispielsweise die für die Altersvorsorge sparen, auch in andere Anlageklassen zu investieren, beispielsweise in Aktien.
Und was heißt das dann für die Volkswirtschaft? Wie damit umgehen?
Ja, für die Volkswirtschaft geht natürlich mit dem Zins ein ganz wichtiger Mechanismus verloren, der Knappheitsindikator für Kapital sozusagen. Das heißt, längerfristig ist das keine gute Konstellation. Und wir sollten schon, das wird allerdings eine Dekade dauern, wieder zu höherem Wachstum kommen, dann auch wieder zu normalisierter Inflation und auch einem Zinsniveau, das diese Inflation dann wieder abbildet.
Sagt Martin Lück vom Vermögensverwalter BlackRock.
Ja, so viel zu den Hintergründen der Inflation, wenn sie kommt. Welche Unternehmen haben denn heute sonst irgendwie auffällige Reaktionen gezeigt?
Da greife ich mal Unternehmen aus der Reisebranche raus, also Fraport und die Lufthansa. Fraport-Aktien heute über 9% im Plus. Lufthansa-Papiere steigen um fast 3%. Der britische Premierminister Boris Johnson hat ja gestern weitreichende Lockerungen der Corona-Pandemie-Maßnahmen in Aussicht gestellt. Viele Briten haben auch sofort reagiert. Sie haben ihren Sommerurlaub gebucht, Malaga, Mallorca, die Algarve, Kreta, so als ob sie nur darauf gewartet haben, endlich wieder die Koffer packen zu dürfen. Ja, und davon profitieren unter anderem die Fluggesellschaften. Und dann möchte ich noch kurz ansprechen, den Wohnungsgipfel in Berlin. Fachleute und Politiker diskutieren ja, wie Wohnen bezahlbar wird. Unternehmen wie Scout24 können davon profitieren, dass es so einen Boom gibt in diesem Bereich. Scout24 hat mehrere Segmente. Unter anderem geht es um Wohnimmobilien und in diesem Bereich sind die Umsätze im vergangenen Jahr deutlich gestiegen.
Und wie steht der Euro?
Der kostet 1,2150 Dollar. Die Umlaufrendite von -0,36 auf -0,35% gestiegen und die Feinunze Gold kostet 1810,48 Dollar.
Danke, Claudia Werle, an die Börse nach Frankfurt. Privat vorsorgen, das sollen wir alle. Das wird uns seit Jahren von Politik und Finanzwirtschaft ins Hausaufgabenbuch geschrieben. Wer aber nicht ganz auf eigene Faust Aktien kaufen will, delegiert die Verantwortung oft an einen Investmentfonds. Doch die Fondsanbieter verlangen teilweise deftige Gebühren dafür, dass sie ab und zu Geld in besser laufende Aktien umschichten. Und das wiederum frisst dann Teile des Gewinns für uns Kunden schon wieder auf. Die Europäische Finanzaufsicht moniert das seit Jahren. Aber tut sich was? Brigitte Scholtes hat heute beim Branchenverband BVI nachgefragt.
Die Investmentfondsbranche kann sich nicht beklagen. Im vergangenen Jahr hat sie sehr gute Geschäfte gemacht. Am Jahresende verwaltete sie in Deutschland insgesamt ein Vermögen in Rekordhöhe von mehr als 3,8 Billionen Euro. 690 Milliarden davon lagen in Publikumsfonds für private Anleger. Die sind inzwischen verstärkt an Sparplänen interessiert. Ein Grund dafür, sie hätten gerade in Zeiten niedriger Zinsen inzwischen die Vorzüge des Wertpapiersparens verstanden, sagt Alexander Schindler, Präsident des Branchenverbands BVI.
Das ist auch eine hervorragende Beratungsleistung des Vertriebs. Die Anleger haben in dieser schwierigen Zeit das Vertrauen in ihre Banken und ihre Berater nicht verloren, weil sich die Vertriebe in dieser Zeit verstärkt um ihre Klientel gekümmert haben.
Dieses Kümmern aber kostet die Anleger auch. Dass Beratung nicht kostenlos zu haben ist, das versteht sich von selbst. Doch fallen diese Gebühren nicht nur zu Beginn an, sondern werden auch jährlich erhoben. Das treibt die Kosten in die Höhe und schmälert die Rendite für die Sparer. Mit diesen Gebühren kauften sich die Anbieter auch Marktanteile, kritisiert Nils Nauhauser, Finanzexperte der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
Man könnte das auch böse einfach Schmiergeldzahlungen nennen, mit denen quasi der Vertrieb angereizt wird, die eigenen Produkte zu verkaufen. Und wenn man das rausnehmen würde, was wirklich eine gute Idee ist, dann würde man im Vertrieb nicht mehr quasi diese Schmiergeldzahlungen leisten und man müsste irgendwie durch gute Produkte die Vermittlerschaft und die Berater dazu bewegen, die hauseigenen Fonds dann zu empfehlen. Das heißt, dann würde man beginnen mit einem Leistungswettbewerb auf Produktebene. Heute haben wir nur einen Provisionswettbewerb, der vollkommen zulasten der Verbraucher geht.
Generell die Kosten zu senken, vor allem aber die Provisionen, vielleicht diese sogar ganz abzuschaffen, darauf drängt auch die europäische Finanzaufsicht ESMA. Im Schnitt bringen gerade die aktiv gemanagten Fonds eine geringere Rendite als einfache und kostengünstige Indexfonds, die einen Börsenindex wie etwa den DAX nachbilden. Man sei mit der ESMA im ständigen Gespräch, versichert die Branche, und ohnehin seien die Kosten in den letzten Jahren schon deutlich gesunken, sagt BVI-Präsident Schindler.
Dass grundsätzlich aber dieser Trend zu niedrigeren Gebühren sich fortsetzen wird, ich glaube, davon können wir alle ausgehen, weil natürlich auch in einem stärker regulatorisch harmonisierten Europa der Wettbewerb noch intensiver werden wird.
Die europäische Finanzaufsicht dürfe jedoch nicht zu weit gehen, warnt Thomas Richter, Hauptgeschäftsführer des BVI.
Was uns allerdings etwas besorgt, ist eine zwischen den Fragen der ESMA durchscheinende Tendenz, die Angemessenheit von Gebühren regeln zu wollen. Und wir wollen natürlich nicht, dass Aufsichtsbehörden eingreifen in die Preisgestaltung.
Thomas Richter war das vom Investmentfondsverband BVI. Die Bundesbank, die hat gestern vorgerechnet, dass die Immobilienpreise in Städten immer noch viel zu hoch seien, 15-30% zu hoch. Und sie sind selbst in Corona-Zeiten weiter gestiegen. Klar, es gibt keine andere halbwegs sichere Geldanlage mehr, die noch Rendite abwirft, und die Zinsen für Baukredite sind extrem niedrig. Sie liegen bei 10-jährigen Baudarlehen im Schnitt 1,3%. Aber junge Leute können sich kaum noch Wohneigentum leisten und die Mieten in Ballungszentren steigen. Da wollte die Bundesregierung eigentlich seit 2,5 Jahren gegensteuern. Heute zieht sie Bilanz seit genau einer halben Stunde. Was man schon sagen kann, Panayotis Gavrilis, die Bundesregierung hat es nicht geschafft, genug bauen zu lassen, um den Markt wirklich zu entspannen, oder?
Ja, so scheint es. Man muss sagen, eine Kehrtwende. Also, dass Immobilienpreise und Mieten sinken, ist nicht eingetreten. Sie steigen nicht mehr so stark. Das ist die Tendenz. Das Ziel war, selbst gesteckt, 1,5 Millionen Wohnungen, neue Wohnungen zu bauen oder bauen zu lassen in 4 Jahren. Es werden wohl 300.000 zu wenig. Und Bundesbauminister Horst Seehofer sagt, aber wir werden das Ziel erreichen und ist optimistisch. Er zählt den sogenannten Bauüberhang dazu. Das heißt, es gibt 770.000 Wohnungen, die gebaut werden dürfen. Also, es liegt eine Genehmigung vor, aber nicht gebaut werden. Und die Gründe dafür sind unterschiedlich. Überhitzter Bausektor, fehlende Fachkräfte, Knappheit von Baustoffen und Spekulation. Und Horst Seehofer sagt aber, er blickt relativ zufrieden zurück.
Auf den Markt zu setzen, aber immer auch darauf zu achten, dass der soziale Ausgleich funktioniert und die kleinen Leute nicht unter die Räder kommen. Davon haben wir uns leiten lassen. Ich bin mit der Zwischenbilanz, mit der Bilanz recht zufrieden. Ich sage nochmal, solche Impulse hat bisher in den letzten 40 Jahren, die ich überblicken kann, noch keine Regierung gesetzt.
Ja, und interessant finde ich ja, für wen wird eigentlich gebaut? Und hier sagt die Immobilienwirtschaft, es sind die geförderten Wohnungen und teure Wohnungen. Also für den Mittelstand entstehen kaum bezahlbare Wohnungen. Also es wird gebaut, aber anscheinend reicht es nicht, um den Bedarf zu decken.
Trotzdem ist Horst Seehofer zufrieden, sagt er. Was hat denn die Regierung, was hat er denn versucht, um die Lage auf dem Wohnungsmarkt zu entspannen?
Ja, es gab eine Reihe an Maßnahmen. Also man kann nicht sagen, es wurde nichts getan. Man hat im Mietrecht Maßnahmen beschlossen, darunter die Mietpreisbremse verlängert und leicht verschärft. Mieterverbände sagen aber, das ist uns zu wenig. Es braucht einen Mietenstopp, also Einfrieren der Mieten für die nächsten 6 Jahre. Es gibt das Baukindergeld, Kostenpunkt bis zu 10 Milliarden Euro insgesamt. Über 300.000 Anträge gab es bisher. Man hat auch das Grundgesetz geändert, damit man den sozialen Wohnungsbau fördert mit 5 Milliarden Euro. Und hier entstehen mehr als die geplanten 100.000. Neue Sozialwohnungen, nämlich 115.000. Aber man muss sagen, das deckt nicht den Bedarf, denn es fallen jährlich mehr Wohnungen aus ihrer sozialen Bindung heraus, als neue entstehen. Und Finanzminister Scholz sagte eben, eigentlich müsste man 100.000 pro Jahr bauen lassen. Also man sieht, da gibt es wohl auch noch Handlungsbedarf.
Und was hat die Regierung jetzt noch im Köcher?
Wichtiges Vorhaben ist das Baulandmobilisierungsgesetz. Kommunen sollen gestärkt werden im Vorkaufsrecht, sie sollen Baugebote effektiver durchsetzen können und die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen soll erschwert werden. Das ist ein zentrales Vorhaben der Koalition, aber viele Punkte sind noch umstritten und ich glaube, auch wie Olaf Scholz eben gesagt hatte, wir müssen die Wende hinkriegen und Tempo machen. Also da gibt es noch einiges zu tun.
Danke, Panayotis Gavrilis. Wohnen wird also immer teurer in vielen Städten. Nicht nur kaufen, sondern auch mieten, was in Deutschland sehr weit verbreitet ist, anders als in fast allen anderen europäischen Ländern. Wir sind beim Wohneigentum Schlusslicht in Europa. Wie aber verhindert man, dass mit steigenden Kaufpreisen für Wohnungen auch die Mieten ständig weiter steigen? Berlin hat vor einem Jahr die Mieten gedeckelt. Aber so ganz ging der Plan nicht auf. Viele Vermieter umgehen die Regelung und wer umziehen will, der hat schlechte Karten. Es sind nämlich immer weniger freie Wohnungen auf dem Markt. Sebastian Engelbrecht.
Der Mietendeckel gilt für fast 1,5 Millionen Wohnungen in Berlin. Für alle, die vor 2014 gebaut wurden. Per Gesetz bestimmte der Berliner Senat, dass die Mieten rückwirkend seit Juni 2019 eingefroren bleiben. Für 5,5 Jahre. Seit November vergangenen Jahres mussten die Berliner Vermieter sogar von sich aus Mieten absenken, wenn diese über bestimmten Obergrenzen lagen. Nach jüngsten Schätzungen betrifft dies etwa 400.000 Wohnungen. Die Lobby der Mieter empfindet den Mietendeckel als einen Segen. Der Geschäftsführer des Berliner Mietervereins, Rainer Wild, spricht von einem riesigen Schritt zur Stärkung des Mieterschutzes.
Grundsätzlich muss man aber natürlich sagen, dass die Sicherheit in bestehenden Mietverhältnissen eindeutig zugenommen hat. Das liegt vor allen Dingen daran, dass wir insbesondere bei der Modernisierung von Wohnraum eine Entspannung bekommen haben, weil ja die Mietsteigerungen auf 1 Euro pro Quadratmeter begrenzt sind. Eine Mieterhöhung, die große Teile der Bevölkerung eben auch noch tragen können. Und von daher ist in bestehenden Mietverhältnissen eine gewisse Absicherung eingetreten.
Im Gegensatz dazu beklagt die Immobilienwirtschaft die Einnahmeverluste durch den Mietendeckel. Vermieter verzichten auf Modernisierungen, weil sie die Investitionen nicht mehr auf die Miete umlegen können. Der Präsident des Vermieterverbandes Haus und Grund, Kai Warnecke, meint:
Es muss sich lohnen, eine Immobilie auf dem Mietwohnungsmarkt anzubieten. Denn wer will schon jeden Monat draufzahlen, nur um Wohnraum anzubieten?
Weil es sich für viele Vermieter nicht mehr lohnt, ihre Wohnung zum niedrigeren Preis anzubieten, verkaufen sie ihr Eigentum. Ausländische Investoren erwerben die Wohnungen und nutzen sie als Spekulationsobjekte. Warnecke befürchtet einen Ausverkauf des Wohnungsmarktes. Viele Vermieter behalten ihre Wohnimmobilien aber auch und lassen sie leer stehen, anstatt sie zu vermieten. In der Hoffnung, dass das Bundesverfassungsgericht den Berliner Mietendeckel im Frühjahr kippt.
Er wurde eingeführt und auf einen Schlag gab es 60% weniger Mietwohnungen im Angebot hier in Berlin. Das heißt, die Mieter und die Menschen, die Wohnungen gesucht haben, haben es wesentlich schwieriger gehabt. Gleichzeitig ist die Zahl der Immobilien, die zum Verkauf standen, um 30% nach oben geschnellt. Das heißt, die Menschen waren bereit, ihr Eigentum aufzugeben und aus dem Eigentum, dem Wohnungseigentum, herauszugehen.
Wenn Vermieter in Berlin neue Mietverträge abschließen, sichern sie sich meistens ab, indem sie eine Schattenmiete festschreiben. Also die Miete, die sie nehmen wollen, falls der Deckel doch rechtswidrig sein sollte. Immobilienverbände halten den Mietendeckel zudem für ungerecht. Denn die Mietermäßigungen seien für die am größten, die bislang hohe Mieten gezahlt hätten. Der Präsident des Zentralen Immobilienausschusses Andreas Mattner sagte im Deutschlandfunk:
In den reichen Gegenden zahlt man jetzt nicht mehr 12, 14 oder 20 Euro, sondern die Mieten stürzen ab auf 6, 45. Menschen, die ein mittleres Einkommen haben, freuen sich darüber, dass sie plötzlich keine hohe Miete mehr zahlen müssen, obwohl sie es könnten, und konkurrieren dann auch noch mit denjenigen, die es wirklich bräuchten.
Die Vermieterverbände können sich aber damit trösten, dass die rot-rot-grüne Koalition den Mietendeckel nach 5 Jahren nicht verlängern will.
Also im Moment sind die Bestandsmieten in Berlin gedeckelt, seit einem Jahr, aber das gewünschte Ergebnis hat es alles nicht gebracht. Und damit kommen wir zur Wirtschaftspresse. Kommentiert werden die wachsende Staatsverschuldung in der Corona-Pandemie und das Wirtschaftsverständnis der Partei Die Grünen.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung stellt die Frage nach den Staatsdefiziten. Denn wenngleich die Pandemie eines Tages verschwinde, so blieben doch die Schulden, und gegen die Schuldenseuche hilft leider keine Spritze. Es ist unbestritten, dass der Staat in der aktuellen Ausnahmesituation einspringen muss, um wegfallende Verdienstmöglichkeiten auszugleichen und die Wirtschaft zu stabilisieren. Wie der Bund künftig die Schuldenregel wieder einhalten will, ist nicht zu erkennen. Man sieht nur eins: Sind die Bremsen einmal gelockert und alle Hemmungen gefallen, ist es unglaublich schwer, zur Finanzdisziplin zurückzukehren. Die Hannoversche Allgemeine Zeitung meint erkannt zu haben, dass jetzt der entscheidende Moment für umsichtige Politik gekommen ist. Die Lage der Industrie ist so gut, dass trotz des Lockdowns keine Rezession mit schwer kalkulierbaren Folgen zu erwarten ist. Die Beschränkungen können aus wirtschaftlicher Sicht also noch einige Wochen fortgesetzt werden. Damit gewinnen wir Zeit, um Impfkampagnen vernünftig zu organisieren, was wiederum ermöglicht, vielleicht im Frühsommer Läden, Restaurants und Fitnessstudios allmählich zu öffnen. Bis es soweit ist, müssen aber die Hilfsprogramme für die schwer Angeschlagenen noch einmal ausgeweitet werden. Der Ausbildungsmarkt sieht in diesem Jahr besonders verheerend aus, kommentiert der Berliner Tagesspiegel. Im ersten Corona-Jahr sei man mit einem blauen Auge davon gekommen. Zitat: Für das Corona-Jahr 2021 sieht es schlimmer aus. Gerade in diesen Wochen finden weder Praktika noch die üblichen Ausbildungsmessen statt. Berufsberatung und Berufsfindung ist im Lockdown schwierig. Wieder trifft es vor allem die Schwächeren. Sie haben im Wettbewerb um die zusammengestrichenen Lehrstellen immer schlechtere Chancen. Die Süddeutsche Zeitung befasst sich mit der Allianz zwischen den Grünen und Unternehmern, Managern und Führungskräften. Noch ist die neue Liaison freilich fragil. Ludwig Erhards Erfolgsrezept war das Motto: Im Zweifel für die Freiheit. Die Grünen aber waren vom Start weg eine überzeugte Gebots- und Verbotspartei. Wenn sie dem in Zukunft widerstehen können, wenn sie der Wirtschaft den Raum geben, sich zu entfalten und damit kreativer und innovativer zu sein, als es der Staat, die Politiker, die Regulatoren je sein können, dann erst wird das Ganze eine richtig gute Allianz.
Das war die Wirtschaftspresseschau. Damit geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Aber nach uns geht es ja weiter mit Sabine Schmidt und Deutschland heute. Ein Thema dort sind die Corona-Schnelltests, die flächendeckend ja wohl doch deutlich später kommen sollen als erstmal gedacht. In Schmalkalden-Meiningen gibt es sie kostenlos und das wird kontrovers diskutiert. Weitere Themen aus der Wirtschaft ordnen wir sie für Sie dann um 17.05 Uhr ein. Ich bin Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.